Achtung, Achtung, hier ist History Lost in Time.
Und willkommen in Episode 30 des History Lost in Time Podcasts. Dieses Mal geht es wieder um ein politisches Grundlagendokument des Kommunismus. Und wieder der Disclaimer am Anfang, ich erhole mich immer noch von einer Zahn-OP. Wenn ich also etwas undeutlicher spreche, dann liegt es daran und es tut mir leid.
Das Thema dieser Episode.
In Episode 9 habe ich über das Kommunistische Manifest von Karl Marx und Friedrich Engels gesprochen. Grundlage war das Buch der beiden aus dem 19. Jahrhundert. Dieses Mal werde ich ein nahezu zeitgleich erschienenes Buch besprechen. Grundsätze des Kommunismus von Friedrich Engels, ursprünglich erschienen 1847, noch vor dem Kommunistischen Manifest.
Politische Agenda und Hintergründe.
Es regt mich immer wieder auf, wenn ich höre, das ist Sozialismus oder das ist Kommunismus und es ist offensichtlich weder das eine noch das andere. Es wird sowohl online als auch offline zu viel Unsinn gesprochen und mit Begriffen um sich geworfen, um etwas mit dieser Art Totschlagargument zu disqualifizieren. Wenn man aber so argumentiert, entwertet man diese Begriffe, um es mit einer Analogie zu erklären. Wenn ich jede noch so sanfte Berührung im Fußball oder American Football als Foul bezeichne, was mache ich dann bei einem richtigen Foul? Wenn ich in jedem Krieg Völkermord schreie, wie sehr entwertet das tatsächliche Völkermorde? Und wenn ich bei allem, was mir nicht gefällt, Kommunismus schreie, was passiert, wenn große Teile der Bevölkerung dann plötzlich sagen, okay, wenn das Kommunismus ist, dann will ich den Kommunismus, denn dann bin ich offenbar selbst Kommunist.
Die verwendeten Quellen.
Die mir vorliegende Edition der Grundsätze des Kommunismus wurde 2023 vom neuen Prometheus Verlag in Wien gedruckt. Das Buch ist recht schmal und hat einen Umfang von etwa 35 Seiten. Es sollte also, genauso wie das Kommunistische Manifest, schnell und übersichtlich den interessierten Bürgern des 19. Jahrhunderts vermitteln, worum es beim Kommunismus geht. Engels hat in diesem Buch eine interessante Form gewählt. Anstatt den Leser mit Theorie zu überfrachten, besteht sein Buch aus 25 Fragen zum Kommunismus und den dazu passenden Antworten. Ich werde für diese Episode einige Fragen und Teile der Antworten wiedergeben und in gewohnter Form kommentieren. Zitat Seite 5.
Erste Frage. Was ist der Kommunismus? Antwort: Der Kommunismus ist die Lehre von den Bedingungen der Befreiung des Proletariats. Zweite Frage. Was ist das Proletariat? Antwort: Das Proletariat ist diejenige Klasse der Gesellschaft, welche ihren Lebensunterhalt einzig und allein aus dem Verkauf ihrer Arbeit und nicht aus dem Profit irgendeines Kapitals zieht. Das Proletariat ist die arbeitende Klasse des 19. Jahrhunderts.
Engels steigt direkt mit den wichtigsten Erklärungen ein. Laut seiner Philosophie ist das Proletariat die Arbeiterklasse. Laut seiner Sichtweise muss das Proletariat befreit werden und der Kommunismus beschreibt den Weg dazu. In Frage 4 sagt Engels, dass das Proletariat durch die industrielle Revolution entstanden ist. Die industrielle Revolution begann im späten 18. Jahrhundert in England mit der Erfindung und Verbreitung der Dampfmaschine, welche maschinenunterstützte Massenfertigung ermöglichte. Laut Engels verdrängten die Fabriken die kleineren Manufakturen und ruinierten den Stand der Handwerker. Nach einem Verdrängungsprozess verblieben laut Engels nur zwei Klassen. Zitat Seite 8 und 9.
Erstens, die Klasse der großen Kapitalisten, welche in allen zivilisierten Ländern schon jetzt fast ausschließlich im Besitz aller Lebensmittel und der zur Erzeugung der Lebensmittel nötigen Rohstoffe und Instrumente, also Maschinen und Fabriken, sind. Dies ist die Klasse der Bourgeois oder die Bourgeoisie. Zweitens, die Klasse der gänzlich Besitzlosen, welche darauf angewiesen sind, den Bourgeois ihre Arbeit zu verkaufen, um dafür die zu ihrem Unterhalt nötigen Lebensmittel zu erhalten. Diese Klasse heißt die Klasse der Proletarier oder das Proletariat.
Das ist klassisch kommunistische Theorie. Die Welt teilt sich in exakt zwei Gruppen auf, die besitzenden Kapitalisten und die besitzlosen Proletarier. Jede Ideologie versucht die Welt von einem Blickwinkel aus, in stark vereinfachter Form, am besten in der Wir-gegen-Sie-Form darzustellen. Engels führt weiter aus, dass die Arbeit zwar eine Ware wie jede andere ist, allerdings mit dem zum Überleben absoluten Minimum bezahlt wird. Der Proletarier kriegt also gerade so viel, dass er nicht stirbt, aber das reicht nicht für ein menschenwürdiges Leben. Zitat Seite 10.
Siebte Frage. Wodurch unterscheidet sich der Proletarier vom Sklaven? Antwort: Der Sklave ist ein für allemal verkauft. Der Proletarier muss sich täglich und stündlich selbst verkaufen. Der einzelne Sklave, Eigentum eines Herrn, hat schon durch das Interesse dieses Herrn eine gesicherte Existenz, so elend sie auch sein mag. Der einzelne Proletarier hat keine gesicherte Existenz. Diese Existenz ist nur der ganzen Proletarierklasse gesichert. Der Sklave befreit sich, indem er von allen Privateigentumsverhältnissen nur das Verhältnis der Sklaverei aufhebt und dadurch erst selbst Proletarier wird. Der Proletarier kann sich nur dadurch befreien, dass er das Privateigentum überhaupt aufhebt.
Gerade in Ländern mit einer besonderen Sklaverei-Vergangenheit, wie zum Beispiel den USA, dürften solche Sätze etwas Aufruhr verursachen. Was versucht Engels hier zu vermitteln? Laut seiner Sichtweise ist die Existenz eines Sklaven elend, aber gesichert. Er gehört einem Herrn, der ihn ausnutzt, aber auch versorgt. Dass er diesem Herrn auf Gedeih und Verderb ausgeliefert ist, lässt Engels allerdings weg. Laut Engels liegt der Unterschied zum Proletarier darin, dass dieser zwar frei ist, aber eben auch nicht versorgt wird. Er ist darauf angewiesen, seine Arbeit zu verkaufen, um dadurch das Existenzminimum zu verdienen. Wird seine Arbeit nicht mehr benötigt oder kann er diese nicht mehr verkaufen, ist sein Überleben stark gefährdet. Die Arbeiterklasse als Ganzes wird benötigt, aber nicht der einzelne Arbeiter. Er ist entbehrlich. Ob dies bei einzelnen Sklaven auf Baumwollplantagen im Süden der USA wirklich anders war, wage ich allerdings zu bezweifeln. Zitat Seite 13.
10. Frage. Wodurch unterscheidet sich der Proletarier vom Manufakturarbeiter? Antwort. Der Manufakturarbeiter des 16. bis 18. Jahrhunderts hatte fast überall noch ein Produktionsinstrument in seinem Besitz. Seinen Webstuhl, die Spinnräder für seine Familie, ein kleines Feld, das er in Nebenstunden bebaute. Der Proletarier hat das alles nicht. Der Manufakturarbeiter lebt fast immer auf dem Lande und in mehr oder weniger patriarchalischen Verhältnissen, mit seinem Gutsherrn oder Arbeitgeber. Der Proletarier lebt meist in großen Städten und steht zu seinem Arbeitgeber in einem reinen Geldverhältnis.
Das ist so wohl korrekt, und es steht außer Frage, dass die Lebens- und Arbeitsbedingungen eines Industriearbeiters im 19. Jahrhundert zu den schlechtesten gehören, die große Bevölkerungsschichten je ertragen mussten. Trotzdem wage ich zu behaupten, dass Manufakturarbeiter in den Jahrhunderten davor nicht unbedingt besser gelebt haben. Die Lebensbedingungen mögen besser gewesen sein, die Mehrfachbelastung durch Arbeit in der Manufaktur und in der eigenen Landwirtschaft ist aber trotzdem hart. Engels geht als nächstes darauf ein, welche weiteren Folgen es durch die Industrialisierung gab. Dabei liegt er teilweise richtig, lässt aber auch mangelhafte Geschichtskenntnisse und eine sehr eurozentrische Sicht auf die Welt erkennen. Zitat Seite 13 fortfolgende.
So sind Länder, welche seit Jahrtausenden keinen Fortschritt gemacht haben, zum Beispiel Indien, durch und durch revolutioniert worden, und selbst China geht jetzt einer Revolution entgegen. Auf diese Weise hat die große Industrie alle Völker der Erde miteinander in Verbindung gesetzt.
Nachdem Engels im Vorbeigehen die beiden großen Nationen Indien und China beleidigt hat, stellt er fest, dass die Industrialisierung eine Globalisierung ausgelöst hat. Korrekt stellt er fest, dass durch die Industrialisierung das Bürgertum Macht und Einfluss auf Kosten der alten adligen Oberschichten gewonnen hat. Dies hat irgendwann auch politische Folgen, zum Beispiel die Einführung einer repräsentativen Demokratie, in der aber nur Menschen mit Besitz wählen dürfen oder in der Menschen mit Besitz zumindest ein größeres Gewicht bei Wahlen haben. Als Beispiel kann man das Dreiklassenwahlrecht in Preußen nennen. Das gab es zwar erst ab 1849, allerdings basierte es auf einer Idee aus Frankreich und darauf bezieht sich Engels vermutlich. Als nächstes stellt Engels fest, dass die Proletarier sich analog zur Bourgeoisie entwickeln. Gibt es also mehr Bourgeoisie, so gibt es auch mehr Proletarier, da die Kapitalisten einfach mehr Arbeiter benötigen. Die beiden Klassen sind also schicksalhaft miteinander verbunden. Eine weitere Folge waren regelmäßig auftretende Wirtschaftskrisen, da diese Bestandteil des kapitalistischen Wirtschaftssystems sind. Die Marktzyklen, umgangssprachlich auch Schweinezyklus genannt, aus Mangel und Überschuss wirken sich natürlich dramatisch auf Arbeiter in Nationen aus, in denen es keinerlei soziale Sicherungsnetze gibt. Und diese gab es im 19. Jahrhundert tatsächlich nicht. Engels stellt richtigerweise fest, dass unter solchen Bedingungen die Arbeiter in ständiger Unsicherheit leben und regelmäßig mit Arbeitslosigkeit und daraus resultierender Obdachlosigkeit, Mittellosigkeit und dem Verhungern bedroht sind. Historisch gesehen war der Ausweg aus dieser Situation die Einführung sozialer Sicherungssysteme. In Deutschland wurden in den 1880er Jahren unter Reichskanzler Otto von Bismarck die Sozialversicherungen eingeführt, die es auch heute noch gibt. Krankenversicherung, Unfallversicherung und Rentenversicherung. In der Weimarer Republik wurde dann 1927 die Arbeitslosenversicherung eingeführt. Im wiedervereinigten Deutschland kam 1995 die Pflegeversicherung dazu. Engels hatte aber eine andere Idee, die Aufhebung des Privatbesitzes und die Verstaatlichung bzw. Vergesellschaftung des Besitzes der Bourgeoisie. Es folgt nun eine Schlüsselfrage, Zitat Seite 21.
16. Frage. Wird die Aufhebung des Privateigentums auf friedlichem Wege möglich sein?
Die Antwort ist nein. Laut Engels wäre dies zwar wünschenswert, da aber die Proletarier in allen Ländern unterdrückt werden, sind sie gezwungen, Revolutionen durchzuführen. Und diese sind nun mal nur selten gewaltlos. Engels macht klar, dass die Revolutionen nicht alle Probleme auf einen Schlag, sondern nur schrittweise werden lösen können. Die Vergesellschaftung der Fabriken wird mehrere Schritte benötigen. Agrarisch geprägte Länder wie Deutschland und Frankreich, zumindest 1847 noch agrarisch geprägt, haben zudem noch zu wenige Arbeiter und zu viele Bauern, als dass man problemlos eine Diktatur des Proletariats aufbauen könnte. Engels betont also, dass zunächst eine demokratische Staatsform als Zwischenschritt aufgebaut werden muss. Die Kommunisten müssten allerdings die folgenden 12 Maßnahmen in dieser neuen Gesellschaft dringend umsetzen. Und diese kennen wir teilweise schon aus Episode 9. Erstens, Einführung von hohen Steuern zur Begrenzung des Privateigentums. Änderung der Erbschaft, sodass nur noch in direkter Linie vererbt werden kann. Zweitens, schrittweise Verstaatlichung der Industrie und des Transportwesens. Drittens, Beschlagnahmung des Besitzes von Feinden und Auswanderern. Viertens, Reorganisation der Arbeit in den Fabriken. Fünftens, Arbeitszwang für alle bis zur Aufhebung des Privateigentums. Sechstens, Zentralisierung des Geld- und Bankenwesens. Siebtens, Ausbau der Industrie und der Landwirtschaft. Achtens, kostenlose Erziehung der Kinder durch den Staat, nicht durch die Familien. Neuntens, Bau von Gemeinschaftswohnsiedlungen für die Arbeiter. Zehntens, Zerstörung aller ungesunden und schlechten Wohnviertel. Elftens, gleiches Erbrecht für eheliche und uneheliche Kinder. Zwölftens, Konzentration des Transportwesens in den Händen des Staates. Engels beschreibt mit diesen 12 Maßnahmen massive Eingriffe in die wirtschaftliche Freiheit, aber auch in die private Freiheit der Menschen, gerade der Arbeitszwang für alle sowie die Erziehung aller Kinder in Nationalanstalten fern der Familien sowie die Umsiedlung der Arbeiter in Gemeinschaftssiedlungen stellt massive Eingriffe in die private Freiheit dar. Zudem lässt Engels, bewusst oder unbewusst, die Tatsache weg, dass durch die Konzentration von Industrie, Geldwesen, Bankwesen und Transportwesen in den Händen des Staates an der Spitze dieses Staates eine Machtfülle entsteht, die mit der von absoluten Monarchen gleichzusetzen ist. Wer denn die Verwaltung all dieser verstaatlichten Institutionen übernehmen soll, wird mit keinem Wort erwähnt. Aus der heutigen Rückschau wissen wir aber, dass dies die Spitze der kommunistischen Partei des jeweiligen Landes war, mit allen daraus resultierenden negativen Folgen. In Frage 19 macht Engels dann klar, dass diese Revolution nicht nur in einem Land stattfinden kann, sondern aufgrund der vom Kapitalismus ausgelösten Globalisierung in allen kapitalistischen Ländern stattfinden muss. Engels legt hier die Grundlagen für die internationale Ausrichtung des Kommunismus, welche sich im 20. Jahrhundert durch Organisationen wie die Sozialistische Internationale manifestiert hat. Engels schätzt, dass es der Kommunismus in England am leichtesten, in Deutschland jedoch am schwersten haben wird. Die Folgen der Abschaffung des Privateigentums malt Engels in rosigen Farben. Abschaffung der schlimmen Seiten der Industrialisierung, vor allem bezüglich der Lebensbedingungen, eine Welle von Fortschritten im Bereich der Gesellschaft, der Industrie und der Landwirtschaft. Ein Ende des Mangels an Gütern des täglichen Bedarfs. Auf Seite 28 findet sich aber auch ein bemerkenswerter Abschnitt, den ich gerade mit Blick auf kommunistische Entwicklungen in China und Kambodscha unbedingt zitieren will.
Die durch die Maschinen schon jetzt untergrabene Teilung der Arbeit, die den einen zum Bauern, den anderen zum Schuster, den dritten zum Fabrikarbeiter, den vierten zum Börsenspekulanten macht, wird also gänzlich verschwinden. Die Erziehung wird die jungen Leute das ganze System der Produktion rasch durchmachen lassen können. Sie wird sie in den Stand setzen, der Reihe nach von einem zum anderen Produktionszweig überzugehen, je nachdem die Bedürfnisse der Gesellschaft oder ihre eigenen Neigungen sie dazu veranlassen. Sie wird ihnen also den einseitigen Charakter nehmen, den die jetzige Teilung der Arbeit jedem Einzelnen aufdrückt.
Diesen Abschnitt kann man auf zwei Arten verstehen. Die erste, eher harmlose und positive, aber meiner Meinung nach falsche Art, ist es, hier das Prinzip der freien Berufswahl herauszulesen. Gegen die freie Berufswahl ist selbstverständlich nichts einzuwenden. Und im 19. Jahrhundert bestand diese vielleicht theoretisch hier und da, aber sicher nicht in der Praxis. Allerdings zielt Engels nicht auf die freie Berufswahl. Er behauptet, dass in einem kommunistischen System jeder im Prinzip jeden Beruf lernen und beherrschen kann. Gleichzeitig. Und jeder, der einen Beruf ausübt, wird bestätigen können, dass es große Unterschiede gibt zwischen einen Beruf machen und einen Beruf meistern. Einarbeitung und Spezialisierung sind weder Erfindungen des Managements noch Neuzeiterscheinungen. Auch im 19. Jahrhundert musste man eingearbeitet werden und Erfahrung sammeln. Leider wurde diese kommunistische These mit brachialer Gewalt in der Praxis ausprobiert. Die Killing Fields in Kambodscha und die Kulturrevolution in China weisen die Handschrift dieses kommunistischen Gedankens auf. In Kambodscha starben aufgrund von brutalen Umerziehungsmaßnahmen rund 2 Millionen Menschen aus einer Bevölkerung von 8 Millionen. Und die Kulturrevolution in China, bei der unter anderem Heerscharen von Bauern plötzlich Stahl kochen sollten und gleichzeitig junge Leute aus den Städten aufs Land geschickt wurden, sorgte für einen Kollaps sowohl in der Industrie als auch in der Landwirtschaft. Zusammen mit dem politischen Chaos der Zeit starben so zahlreiche Menschen. Die Schätzungen liegen zwischen Hunderttausenden und 20 Millionen. Zum Pech von Engels liefert er mir auf Seite 29 einen weiteren Beweis für meine Interpretation dieses Abschnitts.
Es geht hieraus hervor, dass der Gegensatz zwischen Stadt und Land ebenfalls verschwinden wird. Der Betrieb des Ackerbaues und der Industrie durch dieselben Menschen ist schon aus ganz materiellen Ursachen eine notwendige Bedingung der kommunistischen Assoziation.
In den Fragen 21, 22 und 23 geht es um die Auswirkungen des Kommunismus auf die Familie, die Nation und die Religion. Kurz gefasst will der Kommunismus all diese Institutionen auflösen bzw. überflüssig machen. Die Familie soll zersprengt werden. Die Beziehung Mann-Frau wird eine reine Privatangelegenheit. Die Kinder werden vom Staat erzogen. Nationen sollen sich vermischen und damit aufhören zu existieren. Und Religionen werden überflüssig gemacht. In Frage 24 erläutert Engels, was die Kommunisten von den Sozialisten trennt. Er unterscheidet dabei zwischen drei Arten von Sozialisten. Einer Gruppe von Sozialisten wirft er vor, rückwärtsgewandt zu argumentieren und die Ära der Feudalherrschaft wiederherstellen zu wollen. Einer zweiten Gruppe wirft er vor, die aktuelle Gesellschaftsordnung beibehalten und nur die schlimmsten Auswüchse des Kapitalismus beseitigen zu wollen. Die dritte Gruppe wiederum will einen demokratischen Sozialismus einführen, ohne den letzten Schritt zum Kommunismus zu gehen. Die letzten beiden Gruppen sind vermutlich die Sozialdemokraten und die Sozialisten dieser Zeit. Engels positioniert sich damit selbst am radikalen Rand der linken Bewegungen dieser Ära. In der letzten Frage erklärt Engels, wie sich die Kommunisten zu den anderen politischen Parteien dieser Zeit aufstellen. Für England, Frankreich und Belgien, welche Bourgeois regiert werden, sieht er ein paar gemeinsame Schnittmengen mit demokratischen Parteien. In den USA käme es darauf an, gemeinsame Sache mit der linkeren Partei zu machen. Und da in Deutschland noch die absolute Monarchie vorherrscht, müssen die Kommunisten hier mit den bürgerlichen Parteien gemeinsame Sache machen. Denn erst, wenn die Bourgeoisie herrscht, entstehen die Bedingungen für eine kommunistische Revolution. Und damit endet auch schon das kleine Büchlein.
Ein paar abschließende Worte.
Marx und Engels waren gute Analytiker. Sie wussten die Situation der Arbeiter in der Gesellschaft des 19. Jahrhunderts gut zu beschreiben. Aber was stattdessen kommen sollte, wussten sie nicht. So ähnlich hat es mal der ehemalige Bundeskanzler Helmut Schmidt formuliert. Engels Ideen bezüglich der kommunistischen Gesellschaft und wie man dahin kommen sollte, waren sehr vage und die Versprechungen sehr vollmundig. Die absolute Machtposition von Spitzenfunktionären und der Partei wurden mit keinem Wort erwähnt. Stattdessen wurden ziemlich früh bereits die Gewaltbereitschaft und die Internationalität betont. Sozialistische Gruppierungen, die keine gewaltsame Revolution anstrebten, sondern Verbesserungen der Lebensbedingungen im Rahmen der aktuellen Gesellschaftsordnung erreichen wollten, wurden verächtlich gemacht und bekämpft. Daraus entstand der Gegensatz zwischen Kommunisten und Sozialdemokraten, der gerade in Deutschland immer wieder schwerste Probleme verursachte und dramatische Folgen hatte. Bei der Revolution 1918, dem Bürgerkrieg 1919 und den Jahren der Weimarer Republik. Immerhin drückte sich Engels aber klar und knapp aus. Ein weiteres Buch von ihm, was viele Jahrzehnte später geschrieben wurde, werde ich in einer künftigen Episode besprechen.
Vielen Dank. Hier war History Lost in Time.